Liebe Gemeinde, heute ist der erste Sonntag nach Epiphanias. Und an diesem ersten Sonntag nach dem Erscheinungsfest gedenkt man der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Deshalb predige ich heute über einen Text aus dem Matthäusevangelium, aus dem dritten Kapitel. Dort lesen wir in den Versen 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Am Beginn dieses Textes steht eine kurze Bemerkung, die man ganz leicht überliest. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan. Etwas vorher hat der Evangelist noch genauer gesagt, dass es sich um den unteren Jordan handelt, dort, wo er durch die Wüste von Judäa fließt. Nun hat ein Ausleger dieser Stelle behauptet, da muss doch ein Fehler vorliegen. In der Wüste gibt es doch keinen Fluss. Aber liebe Gemeinde, genau so ist es am unteren Jordan. Bevor er ins Tote Meer mündet, schlängelt er sich als eine schmale Flussoase durch die Wüste von Judäa. Die Judenchristen von Jerusalem haben sich sogar die genauere Taufstelle gemerkt. Und so konnten dort im 5. Jahrhundert Kirchen gebaut werden. Anfang April hoffe ich mit Studierenden des Albrecht-Bengel-Hauses an genau diesem Ort zu stehen. Diese zuerst unscheinbare geografische Bemerkung macht uns auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam. Unser Gott bewegt sich nicht im Irgendwo. Und es hieße dann im Nirgendwo. Vielmehr gilt von ihm: Unser Gott handelt in Raum und Zeit. Das ist als erstes festzuhalten. Unser Gott handelt in Raum und Zeit. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige Feststellung aus unserem Text. Die Zuverlässigkeit der Evangelien zeigt sich auch daran, dass sie Irritierendes nicht verschweigen. Die Taufe des Johannes war ja eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Kein einziger der vier Evangelisten hat die Taufe Jesu verschwiegen. Aber damit haben sie sich ja scheinbar ein ziemliches Problem geschaffen. Denn wie konnte sich Jesus einer Taufe zur Vergebung der Sünden unterziehen? Nicht wenige Theologen antworten heute darauf: Weil Jesus eben nur ein Mensch war, wie wir auch, und damit auch ein Sünder. Diese Meinung, liebe Gemeinde, ist gar nicht so neu, wie sie zuerst klingt. Zur Zeit des Evangelisten Matthäus gab es einige Judenchristen, die wollten ihren jüdischen Mitbrüdern den Glauben an Jesus erleichtern. Diese Judenchristen sagten: Jesus ist zwar der Messias, aber er ist nur ein Mensch. Bei seiner Taufe hat ihn Gott als Sohn adoptiert. So wie der israelitische König bei seiner Thronbesteigung von Gott als Sohn adoptiert wurde. Das haben wir in der Schriftlesung im Psalm 2 gehört. Dem israelitischen König wurde bei der Thronbesteigung von einem Propheten zugesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist eine Adoptionsformel. Nach dieser theologischen Ansicht wäre Sohn Gottes also nur ein Ehrentitel für Jesus, aber keine Aussage über ihn als göttliche Person. Weil nun aber zur Zeit des Evangelisten Matthäus diese Meinung von Jesus als bloß adoptierten Sohn Gottes auch schon vorhanden war, hat dieser Evangelist einen Abschnitt aufgenommen, der in den anderen Evangelien nicht steht. Johannes, so heißt es, wehrte Jesus und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Johannes formuliert hier also genau das Problem, das auch wir haben. Widerspricht es nicht der Sündlosigkeit Jesu, wenn er sich wie ein Sünder taufen lässt? Jesus gibt darauf als Antwort: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber was soll das bedeuten, dass Jesus durch seine Taufe alle Gerechtigkeit erfüllt? Die Antwort darauf bekommen wir durch das, was Jesus bei seiner Taufe von Gott her geschaut hat. Allerdings gibt es auch hier Ausleger, die sich dazu kritisch äußern. Wie sollen sie, sagen sie, die Evangelisten von einer Vision erfahren haben, die doch nur für Jesus bestimmt war? Aber darauf gibt es eine mögliche Antwort. Damals, als Jesus Galiläa vergeblich zur Umkehr gerufen hat und er von seinem Landesherrn Herodes Antipas mit dem Tode bedroht wurde, da hat er sich in den engsten Kreis der Jünger zurückgezogen. Diesen 12 hat er ein Stück weit das Geheimnis seiner Person enthüllt. Vor den großen Menschenmengen hatte er bis dahin nur in Andeutungen darüber geredet. Und in diesem Zusammenhang hat Jesus offensichtlich seinen Jüngern auch von den außergewöhnlichen Ereignissen erzählt, die zu seinem öffentlichen Auftreten führten. Dabei ist gewiss mehr zwischen ihm und seinem himmlischen Vater vor sich gegangen, als der kurze Taufbericht sagt. Wahrscheinlich können wir es uns so vorstellen. Wie bei jüdischen Lehrern üblich, hat Jesus seinen Jüngern, und dieses Wort bedeutet Schüler, das Wesentliche in zusammengefasster Form weitergegeben. Und deshalb müssen wir bei diesem kurzen Taufbericht auf jedes Wort achten. Denn jedes Wort hat hier Gewicht. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Der geöffnete Himmel, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott wieder zu handeln beginnt. Der Prophet Jesaja hatte sich nach einem solchen Eingreifen Gottes gesehnt und war in die Worte ausgebrochen: Ach, dass du den Himmel zerrissest. Das geschieht nun bei der Taufe Jesu. Natürlich, liebe Gemeinde, ist der Heilige Geist keine Taube, sondern die Taubengestalt will uns auf eine wichtige Stelle aus dem Alten Testament hinweisen. In der Schöpfungsgeschichte ganz zu Anfang heißt es, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. In der essenischen Siedlung von Qumran, die übrigens gar nicht weit von der Taufstelle entfernt liegt, wurde eine Deutung dieser Bibelstelle gefunden. Und danach schwebte der Geist Gottes wie eine Taube über den Chaoswassern. Der Geist in Taubengestalt, der sich auf Jesus herabsenkt, bedeutet also, mit Jesus beginnt eine neue Schöpfung. Die Gottesstimme sagt dann, wer Jesus ist. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich erinnere noch einmal daran, dass der Taufbericht eine ganz dichte Zusammenfassung bietet. Und deshalb muss man besonders bei der Gottesstimme auf jedes Wort achten. Auf jedes Wort, das gesagt wird, aber auch darauf, was nicht gesagt wird. In diesem Gotteswort wird auf nicht weniger als auf 3 wichtige Stellen aus dem Alten Testament Bezug genommen. Der Anfang, dies ist mein Sohn, bezieht sich auf den Psalm 2, den wir in der Schriftlesung gehört haben. Aber es wird eben nicht wie dort gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Adoptionsform ist also ganz bewusst weggelassen. Bei der Taufe wird Jesu also nicht als Sohn Gottes adoptiert, sondern er wird als das proklamiert, was er immer schon war und ist. Dies ist mein Sohn. Wörtlicher übersetzt heißt es, dies ist mein Sohn, der Geliebte. Diese Bezeichnung Jesu als des Geliebten hat wiederum ein ganz eigenes Gewicht. Dieses Gewicht wird noch größer, wenn man nach dem hebräischen Wort dahinter fragt. Es hat nämlich die doppelte Bedeutung von der Einzige und der Geliebten. Damit wird der Bezug auf eine alttestamentliche Erzählung deutlich. Von Abraham heißt es nämlich, als er Isaak opfern sollte, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den Geliebten. Und das bedeutet, schon bei seiner Taufe wird Jesus auf den Weg nach Golgatha gestellt. Und es wird vollends deutlich durch die 3. alttestamentliche Stelle, auf die angespielt ist. Der, an dem Gott wohlgefallen hat, das ist der Knecht Gottes, von dem zum ersten Mal das 42. Kapitel des Jesaja-Buches redet. Am ausführlichsten spricht dann über diesen angekündigten Knecht Gottes das 53. Kapitel. Dort heißt es über ihn, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Nun, liebe Gemeinde, verstehen wir, was Jesus meinte, wenn er dem Täufer auf seinen Einwand antwortete, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wenn Jesus sich im Jordan taufen lässt, dann nicht, weil er selbst ein Sünder ist, sondern weil er beginnt, die Sünden der vielen zu tragen. Die Taufe Jesu ist eine erste Tat der Stellvertretung für uns. Jesus stellt sich zu uns und er stellt sich unter unsere Sünde. Und deshalb halten wir als 3. fest, die Taufe zeigt Jesus nicht als Sünder, sondern als Stellvertreter für uns Sünder. Wer Jesus ist, das war und das bleibt umstritten. Leider auch in unserer evangelischen Kirche. Vielleicht haben es manche mitbekommen, in Norddeutschland gab es großes Aufsehen. Es gab zu Weihnachten ein großes Medienecho. Der evangelische Bischof von Braunschweig hatte nämlich die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria als Legende bezeichnet. Nun wissen wir spätestens seit Martin Luther, dass Konzilien irren können. Und wenn schon Konzilien irren, dann kann man das wohl für einen evangelischen Bischof auch nicht völlig ausschließen. Gott hat, liebe Gemeinde, mit der jungfräulichen Geburt Jesu ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist wie wir. Er ist Gott und er wurde Mensch. Das haben wir an Weihnachten mit seiner Geburt gefeiert. Es ist übrigens eine seltsame Ironie, dass Moslems mehr von Jesus glauben als manche Protestanten. Die jungfräuliche Geburt Jesu steht nämlich auch im Koran. Das ist eine von vielen Stellen, die zeigen, wie sich Mohammed ziemlich reichlich am Alten Testament und auch an christlichen Überlieferungen bedient hat. Dabei ist es dann allerdings auch zu mancherlei Widersprüchen und Spannungen gekommen. Denn so ist es ja auch nicht ganz verständlich, dass Jesus nach dem Koran mit einer jungfräulichen Geburt ausgezeichnet wurde, obwohl doch nicht er, sondern Mohammed der wichtigste und abschließende Prophet sein soll. Die Menschen islamischen Glaubens, die jetzt zu uns kommen, stellen uns vor die Herausforderung, in unserem eigenen Glauben zu Hause zu sein und gesprächsfähig zu werden. Es gibt da seit einigen Tagen eine sehr hilfreiche Neuerscheinung von Roland Werner. Er war bis letztes Jahr Generalsekretär der deutschen CVJMs. Vor allem aber hat er seit Jahrzehnten im Sudan die Geschichte und die Sprache der Nubier erforscht. Das heißt, Roland Werner kennt die arabische Welt des Islam bestens. Seine Schrift heißt Welcome, Willkommen. Und sie ist in nicht weniger als 5 Sprachen abgefasst. Deutsch, Englisch, Serbisch, Persisch und auch Arabisch. Darin wird denen, die zu uns kommen, einfach, aber nicht vereinfachend, der christliche Glaube erklärt. Die Schrift eignet sich aber nicht nur zum Weitergeben, sondern die ersten 30 Seiten auf Deutsch sind auch eine hervorragende Hilfe, uns selbst über das Wesentliche des christlichen Glaubens neu gewiss zu machen. Der Wochenspruch ganz am Anfang hat uns gesagt, dass wir durch den Heiligen Geist adoptierte Söhne und Töchter Gottes geworden sind. Mit Jesus hingegen ist es anders. In Philipper 2, das wir als Psalm zusammen gebetet haben, wird im Grunde genommen auch gut die Hauptsache des Taufberichtes zusammengefasst. Obwohl Jesus Christus in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht wie einen Raub fest, Gott an Macht gleich zu sein, sondern er nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam. Gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Amen. Das Epiphaniaslied schlechthin ist Jesus.